dass diese Geschichte, wie der Johannes, der Täufer, geboren wird, und die Vorgeschichte, sein Vater, der Zacharias, dient im Tempel und begegnet dort einem Engel und der verheißt ihm das und er glaubt es nicht und ist dann stumm und naja, seine Frau wird schwanger und Johannes wird geboren, der Name wird auch vorgegeben, wie er denn zu heißen hat und dann freut er sich und er kann wieder sprechen und er lobt Gott. Und in diesem Lob, das könnt ihr nachlesen im Lukas-Evangelium Kapitel 1, da sagt er dann, dass der Johannes ein Prophet sein würde und dass er dem Herrn vorhergeht, vorangeht und ihm den Weg bereitet. Und von diesem Herrn sagt er dann durch die, ich steige jetzt mal ein in Vers 78, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Wir hatten schon gerade was von Licht gehört, dass uns das Licht erscheint und dass wir aufgerufen sind, Licht zu werden, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Ein aufgehendes Licht erscheint in der Finsternis und dieser Herr, der dahinter steht, richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Und als dann die Geburt Jesu gelaufen ist, stehen die Engel auf diesem Feld mit den Hirten inmitten der Schafherden und sagen, was passiert ist und preisen Gott. Und dann sagen sie, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Der Herr ist gekommen, um Frieden zu bereiten. Er ist ein Licht, an dem man sich orientieren kann, das uns in unserer Finsternis scheint, und er bringt uns auf einen Weg des Friedens. Und ich hatte vor einiger Zeit, so das war eigentlich der Anlass so für diese Predigt, in den Sprüchen mal gelesen, das stand so bei uns am Kalenderblatt aus Sprüche 12, Vers 20. Die Böses planen, haben Trug im Herzen, aber die zum Frieden raten, haben Freude. Das ist jetzt die Luther-Übersetzung. Bei uns am Kalenderblatt, da stand das ein bisschen anders, da stand dann, bei denen, die Frieden planen, ist Freude. Und ich habe das mal in anderen Übersetzungen nachgelesen. Die Hoffnung für alle sagt, wer sich für Frieden einsetzt, der erfährt Freude. Die Elberfelder, die zum Frieden raten, bei denen ist Freude. Und die Übersetzung Neues Leben, Freude erfüllt die Herzen, die Frieden im Sinn haben. Also Freude und Frieden sind irgendwo nah miteinander verbunden und hier ist von einer Gesinnung die Rede, von einem Herzensanliegen, von dem, wonach ich trachte. Und wenn ihr das hört, dann denkt ihr vielleicht auch an Bibelstellen so aus dem Neuen Testament, wo uns gesagt wird, dass wir dem Frieden nachjagen sollen. Also ein ganz, ganz wichtiges Gut. Wem jagt man hinterher? Was weiß ich, dem Erfolg, der großen Liebe, immer dem, was einem ganz wichtig ist. Und dieser Friede wird erhoben in der Bibel zu etwas, was wichtig ist, was erstrebenswert ist, worauf wir hingelenkt werden sollen, wohin unser Weg gehen soll. Und das können wir im Grunde aus uns heraus auch nicht. Wenn wir so uns umschauen, unser Umfeld ist ja eigentlich ganz anders. Es wird viel von Frieden geredet, weil sich die Völker nicht bekriegen wollen, weil man untereinander keinen Streit haben soll, weil wir jetzt zu dieser aktuellen Zeit in einer Friedenszeit sind. Ja, also ich arbeite ja in einer Verwaltung. Unser Dienststellenleiter hat vor kurzem einen Brief geschrieben und uns aufgefordert, Weihnachtsfrieden zu wahren. Wir kommen hier zu Weihnachten in eine Zeit des Friedens. Aber die Qualität des Friedens, die in der Bibel angesprochen ist, ist eine ganz andere Qualität. Da ist nicht dieses Friede, Freude, Eierkuchen, mal so ein bisschen die Decke drüber halten und dann einen Monat später die Decke wieder zurückziehen. Hier ist von einem ganz anderen Frieden die Rede. In unserer Gesellschaft werden wir eher, und das entspricht unserem Naturell als Mensch, in unserer Sündhaftigkeit, wir werden eher zur Rache erzogen, zur Gewalt erzogen. Wir sind umgeben von Bildern der Gewalt. Wenn du den Fernseher anschaust, ja, da ist Mord, da ist der spannende Krimi, aber da wird gemordet, aus welchen Beweggründen auch immer. Es wird propagiert, dass Ellenbogengesellschaft und Gewaltanwendung durchaus gut ist. Ja, wenn ich so an manche Filme denke, Science Fiction oder so, da wird nur rumgehauen und rumgeballert. Ja, ich erinnere mich an einen Film, an den habe ich glaube ich nie gesehen, mit Charles Bronson. Ein Mann sieht rot. Eine Racheorgie. Ja, das läuft dann bei uns über den Äther und wir sehen das. Und das haftet natürlich auch in unseren Herzen, aber das spricht auch etwas an in uns, was ja da ist. Ja, und ich sag mal, im echten Leben, da läuft es dann ja nicht ganz so. Aber ich glaube, manch einer lernt auch aus diesen Bildern und handelt dann vielleicht auch mal so, oder die Hemmschwelle ist geringer. Es gibt ja Videospiele, die uns wirklich dahin trainieren, zu erschießen, wo du aktiv dann in diesem Spiel abdrückst und jemand abballerst. So, Gewalt, das ist eigentlich überhaupt nicht friedlich, wenn wir das mal so auf diese Ebene runterführen, das mit dem Frieden. Was ist denn Frieden? Was ist Frieden? Ist meines Erachtens ganz schön vielschichtig. Also, ich hätte als erstes so gesagt, ja, wir haben Frieden seit 75 Jahren. Wir leben in Frieden mit unseren Nationen drumherum und anderen Nationen. Wir haben keinen Krieg. Da ist keine Feindschaft zwischen den Völkern. Es wird auf diplomatischen Wege werden, Lösung gesucht. Es ist kein Krieg da. Aber in anderen Teilen der Erde ist halt Krieg. Da ist ein Leben in Versöhnung, wenn ich an meinen Nächsten denke. Da ist kein Zorn. Man spricht vielleicht dann darüber und es ist friedlich. Da ist etwas von Harmonie, vielleicht auch was von Ruhe. Der Nächste verbindet damit Wohlergehen und Wohlbefinden. Vielleicht auch den inneren Frieden durch Selbstannahme. Also irgendwo, je nachdem, in welche Richtung man schaut, hat das irgendwo alles was mit Frieden zu tun. Im Alten Testament, da kennen wir diesen Begriff Shalom. Ja? Joachim sagt das gerne. Ne? Wenn du kommst, dann grüßt du und sagst Shalom. Und das klingt für mich, der Friede sei mit dir. Ja? Aber im Alten Testament ist dieser Begriff viel umfassender gefüllt. Es gibt für Shalom insgesamt 25, ich glaube so um die 25 Übersetzungen im Alten Testament aus dem Hebräischen. Und im Wesentlichen meint es eigentlich, dass man vollkommen und unversehrt lebt, dass ein Wohlbefinden da ist im Äußeren und im Geistlichen, auch ein Gedeihen dahin. Im Neuen Testament, da ist ja die griechische Sprache, da heißt es Eirene. Heißt das im Grunde im Griechischen so übersetzt. Und damit ist gemeint ein Heilsein im Äußeren und im Inneren und was damit reinkommt in der Beziehung zu Gott. Das ist in dem Shalom auch mit drin. Ein Heilsein für sich selbst und in der Beziehung zu Gott. Und Frieden kannst du nicht selber machen. Also ich sag mal, im zwischenmenschlichen oder zwischenstaatlichen sind immer zwei Seiten da erforderlich. Und die Bibel sagt uns ganz klar, dass Frieden von Gott kommt. Wir können zwar auch danach trachten und danach sinnen, das sollen wir tun, aber Gott ist derjenige, der Frieden gibt. Als erstes denkst du da vielleicht, oder denke ich da, an den Segen Aarons, den aaronitischen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Er gebe dir Frieden. Und das ist nicht begrenzt in irgendeiner Art und Weise. Frieden in deinem Herzen nur oder Frieden in deinem Umfeld. Gott gebe dir Frieden in deinem Leben. Und das wiederholt sich. Nicht nur an dieser Stelle lesen wir das. Es gibt in den Psalmen, gibt es Bibelstellen, aber auch bei Jesaja, wo immer wieder klar wird, dass Gott der Geber des Friedens ist. Ich habe da so ein paar Bibelstellen. Vielleicht lese ich mal eine vor. Jesaja 48. Nee, falsch. Jesaja 57 lese ich mal vor. Da ist die Rede davon, dass Gott zornig war auf seinem Volk und dass da auch eine Gerichtszeit war und angekündigt war. Und dann gereut es ihn. Wie so oft in diesem Geschehen mit seinem Volk ist das ein Auf und Ab. Und dann sagt er hier, ich war zornig über die Sünde ihrer Habgier und schlug sie, verbarg mich und zürnte. Ja, da ist also kein Friede, Freude, Eierkuchen, da ist der Zorn Gottes. Aber sie gingen treulos die Wege ihres Herzens. Ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder Trost geben. Und denen, die da Leid tragen, will ich Frucht der Lippen schaffen. Friede, Friede denen in der Ferne und denen in der Nähe, spricht der Herr. Ich will sie heilen. Da kommt genau das durch. Heilsein, Wohlergehen, Trost, Leitung, Heilung. Und Gott sagt, Friede, Friede, ich will das geben. Und dann schließt er auch gleich hinten an, wer das nicht bekommt. Aber die Gottlosen, und da gibt es auch manche Bibelstellen, die das so sagen, aber die Gottlosen sind wie das ungestüme Meer, das nicht still sein kann und dessen Wellen Schlamm und Unrat auswerfen. Die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht mein Gott. Eine ganz klare Trennung. Der Mensch, der ohne Gott lebt, hat keinen Frieden. Da nutzt auch nichts, wenn man sich Lichter hinhängt. Da nutzt es auch nichts, wenn man besinnliche Lieder hört oder singt. Das nutzt auch nichts, wenn man Weihnachtsfrieden hält. Die Familie, so schön das ist, hochhält. In wie vielen Familien gibt es gerade zu Weihnachten, wenn wir zusammenkommen, Krieg? Ein Streit. Und da ist kein Frieden. Frieden zu finden, hat was mit der Beziehung zu Gott zu tun. Frieden zu finden, hat was damit zu tun, dass ich in Beziehung zu ihm lebe und von ihm empfange und gesegnet werde. Frieden empfangen von Gott. Der Mensch, der das nicht hat, ich finde diese Beschreibung eigentlich so schön hier, aber die Gottlosen, ich meine, schön, einerseits, ne, sind so treffend, sagen wir es mal besser, wie das ungestüme Meer. Da braust der Wind drüber weg, peitscht die Wellen hoch, wirbelt das Wasser durcheinander. Wie anders sieht es aus, wenn die Wasseroberfläche glatt ist und ruhig ist, friedvoll ist. Da ist Unruhe in solch einem Leben. Da ist aufgewühlt sein. Vielleicht viele Fragen, wohin geht's? Was tue ich als nächstes? Welchen Weg gehe ich? Und trotzdem ist da innerlich keine echte Antwort auf die Fragen des Lebens. Und es ist Unreinheit da. Da wird was hochgespült, was nicht schön ist. Unruhe, Unreinheit, Verdorbenheit. Das nicht still sein kann und dessen Wellen Schlamm und Unrat auswerfen. Die Gottlosen werden keinen Frieden haben. Frieden bedeutet also, in einer Beziehung zu Gott zu sein und von ihm Frieden zu empfangen und daraus resultierend in der Lage sein zu können, Frieden weiterzugeben, nach Frieden zu trachten, einen Weg des Friedens zu gehen, so wie Zacharias das gesagt hat, dass Jesus, der Herr, der Messias, uns auf einen Weg bringt des Friedens. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Weg, der zum Frieden führt. Und wenn wir in den Jesaja wieder schauen, dann ist er auch angekündigt als jemand, der über Frieden regiert. Jesaja 9, Vers 5. Auch eine Bibelstelle, die man gerne zu Weihnachten oder häufig zu Weihnachten hört, ne? Das Volk, das im Finstern wandelt, das ist der Vers 1, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen in finstern Lande, scheint es hell. Und wenige Verse weiter, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friede Fürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn. Der Herr wird angekündigt als der Herr des Friedens, als der Herrscher, der Fürst des Friedens, der Frieden bringt, der Frieden aufrichtet, der Frieden erhält und überhaupt weiß, wie das geht. Ja, in der Welt hören wir oft Friede, 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 aber es ist kein Friede. Aber Jesus hat beständigen Frieden gebracht. Und dieser Frieden hat was mit Recht und mit Gerechtigkeit zu tun. Er erhält es durch Recht und Gerechtigkeit. Er richtet Recht und Gerechtigkeit auf. Und das ist der Weg Jesu, den wir auch gesehen haben, den er gegangen ist. Er ist als Licht gekommen, das feiern wir zu Weihnachten, und er ist bis ans Kreuz gegangen. Warum? Weil Friede nicht billig ist. Gott ist keiner, der sagt, Friede, Freude, Eierkuchen, Decke drüber, Augen zu, ich hab's nicht gesehen. Gott ist heilig und gerecht. Der Sünde Sold ist der Tod. Und er verzichtet nicht darauf. Er würde gegen seine eigene Gerechtigkeit und Heiligkeit verstoßen. Das geht nicht. Gott ist Gott. Aber was er gemacht hat, ist, dass er Frieden gestiftet hat, indem er Gerechtigkeit aufgerichtet hat. Und das ist der Weg Jesu gewesen. Bis ans Kreuz. Er hat die Schuld bezahlt. Er hat den Preis bezahlt, der für die Gerechtigkeit, der für das Aufrichten der Gerechtigkeit, der Wiederherstellung der Gerechtigkeit vor Gott erforderlich war. Und wie wunderbar! Der Tod konnte ihn nicht halten, weil keine Sünde an ihm war. Weil er von sich aus heilig und gerecht war. Jesus stand nicht unter der Sünde. Er war geboren durch den Geist Gottes, heilig und rein, in der Lage, Frieden zu bringen, Frieden mit Gott zu stiften. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Der Tod konnte ihn nicht halten. Halleluja. Er lebt. Er ist der Fürst des Friedens. Und so sagt Paulus in Epheser 2, er ist unser Friede. Jesus ist unser Friede. Vielleicht hast du das noch nicht verstanden. Ich denke an dieses Wort, was ich auf dem Herzen hatte zu sagen. Vielleicht ist dir das noch nicht ganz klar. Lass nicht los, ihn zu suchen. Lass nicht los, ihn zu fragen. Der Herr will sich dir offenbaren, dass du das verstehst, dass er dir Frieden bringt mit Gott, dass diese Beziehung zu ihm Bestand hat, dass sie kräftig ist und in die Ewigkeit hineindauern soll. Dafür ist Jesus gekommen. Jesus ist für jeden Einzelnen von uns gekommen, um uns zu retten, um Frieden zu machen. Nicht nur jetzt in einem Wohlfühlgefühl, sondern echten Frieden, der auf Gerechtigkeit steht. Gerecht sein vor Gott. Und so sagt uns das auch. Im Philipperbrief steht das, dass das die Frucht der Gerechtigkeit ist. Friede in unseren Herzen. So was Komisches. Die Frucht der Gerechtigkeit, als wenn Gerechtigkeit Früchte hätte. Aber das geht aus der Gerechtigkeit, die Jesus uns geschaffen hat, in der wir stehen dürfen. Dürfen wir diese Früchte ernten? Wir dürfen sie nehmen und sagen, ich bin gerecht vor Gott. Ich bin angenommen vor Gott. Meine Sünde, die ich jeden Tag tue, steht nicht mehr zwischen mir und ihm. Sie ist beseitigt, bezahlt. Ich bin gerecht. Gott hat mich angenommen. Epheser 1, Vers 6. Ne, Roland? Epheser 1, Vers 6. Angenehm vor Gott. Frieden. Ich sag dir was. Bei all dem, was uns umgibt, in dieser Welt, was unser Leben ausmacht, was manchmal Unfrieden oder oh Mann, ich hätte doch gerne das und wäre das doch anders gelaufen oder sowas. Das bleibt doch alles nicht über. Kehre in solchen Momenten, die dein Herz ankratzen, die deiner Seele schwer tun, kehre hin zu Gott. Kehre hin zu deinem Herrn. Suche seine Gegenwart. So wie das in diesem aaronitischen Segen heißt, der Herr erhebe sein Angesicht über dir. Wie toll ist das, wenn du in der Gegenwart Gottes stehen kannst und du weißt, sein Angesicht ist über dir. Er schaut dich an mit Wohlwollen, mit Segen. Dann kommt deine Seele zur Ruhe. Dann verblasst alles das, was schwierig erscheint. Dann kannst du einkehren in diesen Frieden, den Gott dir geben will, in seiner Gegenwart. Das hat Bestand in die Ewigkeit. Wenn du weißt in deinem Herzen, ich bin ein Kind Gottes. Jesus ist für meine Sünden gestorben. Ich bin angenommen. Ich habe ewiges Leben. Jesus hat zu mir gesagt, meinen Frieden lasse ich dir und ich bereite dir eine Wohnung im Hause meines Vaters. Ehrlich. Ich denke manchmal darüber nach, ich bin 60, oft fühle ich mich ja gar nicht so. Manchmal denke ich, boah, noch nicht mal mehr drei Monate, dann bin ich 61. Wie lange währt mein Leben noch? 10 Jahre lebe ich da noch? 20 Jahre? Und ganz ehrlich, wenn ich so darüber nachdenke, was ist wichtig? Was ist wichtig? Ich bin auf meinem Lebensweg, ich stehe noch in der Arbeit, ich möchte meine Enkelkinder sehen, ich möchte sehen, dass Rahel einen Mann findet. Ich möchte das sehen, das sehen, das sehen. Alles, was mein Herz erfreut. Ja, aber ich weiß, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist meine Gerechtigkeit. Und wenn ich stille werde vor Gott und das alles beiseite tue, dann kann der Frieden einkehren. Das kann sogar so sein, ne, was ich so vorhin sagte, oder habe ich das schon gesagt? Frieden mit sich selbst? Es gibt jemand sehr Berühmtes in unserem Land, unsere Bundeskanzlerin. Von der habe ich mal gehört, sie habe Frieden mit ihrem Äußeren gemacht. Ja, was spricht denn dieser Satz, wenn er wirklich wahr ist? Ich finde, also meine, sie ist kein Model. Aber ja, sie hat so ihres gefunden, was ihr steht. Sie trägt immer Hosenanzüge, Jackett. Ja, und die Haartracht ist auch besser als ganz zu Anfang. Ja, so, aber die wird sich vielleicht so gedacht, man, vielleicht bin ich kein Model oder was, ne? Und ich muss doch in der Öffentlichkeit stehen. Und ich muss doch auch aussehen. Ich weiß nicht, was so ein Menschen treibt, aber diese Gedanken gibt es bei vielen Menschen. Und es gibt auch viele andere Dinge, die uns bewegen können. Wenn du versagst, habe ich vor kurzem noch gehabt, eine Situation, in der ich, alter gestandener Mann, das Gefühl habe, und jetzt wirst du entblößt. Und da ist jemand, der sieht deine Schwäche. Und der sieht deine Furcht. Und das hat mir einen Stolz angerührt und mich gedemütigt. Und ich habe gesagt, oh, so Mist, was habe ich da gesagt? Und wie bin ich da aufgetreten? Und das hat mich verfolgt. Den ganzen Tag. Aber ehrlich, das ist nicht bedeutsam. Das ist nicht bedeutsam. Bedeutsam ist, wer ich bin vor Gott. Gott hat mich angenommen. Gott sagt zu mir und auch zu dir, du bist sehr gut. Ich habe dich gemacht. Ich kenne deinen Weg. Ich liebe dich. Eines Tages fallen diese Dinge alle ab von uns. Wir sind nicht mehr wichtig. Du wirst mit vielen vor mir stehen. Und du wirst in meinem Haus wohnen. Diese Dinge, die werden uns nicht mehr anfechten. Friede, Friede, sagt der Herr. Friede, Friede. Ja, und dieser Friede soll unsere Herzen und Sinne bewahren. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Vor Gott treten können und wissen, wer ich in ihm bin. Dass ich gerecht bin in ihm. Dass unser Herz und unser Sinn bewahrt bleiben und nicht aus der Spur geworfen werden, weil irgendwas uns anficht. Dieser Friede soll in unseren Herzen regieren. Das ist das Element in unseren Herzen, was uns leiten soll, was wir vor Gott von ihm empfangen, was er uns auf unseren Weg mitgibt, was unser Tun und unser Handeln, unser Denken beeinflussen soll. Ist es richtig, ist es nicht richtig? Der Frieden Gottes regiere in unseren Herzen. Verbunden mit all dem, was ich gerade gesagt habe. Wer bin ich vor Gott? Das ist meine Beziehung zu Gott. Dahin komme ich nur, wenn ich Frieden erlange durch Jesus Christus. Wisst ihr, es gibt eine Bibelstelle in Jeremia 29. Die ist ganz bekannt. Da lässt Gott durch Jeremia sein Volk sagen, Kapitel 29, ich habe Gedanken des Friedens über dich. Wer kennt diesen Spruch? Haben wir alle schon gehört, ne? Ich habe Gedanken des Friedens über dich. Wisst ihr, in welcher Situation das Gott sagt? In einer Situation, die äußerst bedrohlich war für sein Volk Israel. Oder ich weiß gar nicht, welcher Stamm das jetzt überhaupt hat, Juda war oder... Auf jeden Fall, Jerusalem war angegriffen worden von Nebukadnezar. Die ganze herrschende Klasse war weggeführt worden nach Babel, nach Babylon. Das Land war letztendlich ausgebeutet. Und Nebukadnezar hat den Onkel des damaligen Königs Joachim, den er mitgenommen hatte, und seine Mutter, hat er in Jerusalem, Zedekia hieß er, zum König eingesetzt. Der war wie so ein Vasall, der sollte ihm Treue leisten und in seinem Sinne dort herrschen. Hat er aber nicht gemacht. Und dann schreibt Jeremia diesen Brief an die vielen, die schon in Babylon waren. Und ermutigt sie und sagt, das wird eine ganze Zeit dauern, aber ich habe Gedanken des Friedens über dich. Da war Gefangenschaft, da war Feindschaft, da war Bedrohung, das Volk fiel auseinander. Und zu guter Letzt, was das Volk noch gar nicht erlebt hatte, Jerusalem wurde dann später wegradiert, als der Zedekia sich weigerte, im Sinne Nebukadnezars zu handeln. Es wurde wegradiert, es wurde verbrannt, der Tempel wurde verbrannt, das Heiligtum, es wurde alles weggemacht. Und Gott lässt vorher sagen, ich habe Gedanken des Friedens über dich. Wisst ihr, Frieden ist nicht einfach. Und das ist so ein Bild für mich auch für unser persönliches Leben. Israel musste durch eine Zeit des Zerbruches gehen, durch eine Zeit der Demütigung, durch eine Zeit des Niedergangs, um vom hohen Ross mal runterzukommen, um zu lernen, auf Gott zu hören und zu vertrauen. 70 Jahre später, vielleicht waren es nicht ganz so viele, aber 70 Jahre später kehrten sich alle zurück und bauten alles wieder auf. Und wenn du den Bericht mal liest, in Nehemia und in Esra, da war eine Freude, in der Gegenwart Gottes zu sein. Ganz anders als vorher. Eine Willigkeit, in seinem Wort zu lesen. Die alten Gesetze wurden rausgekramt und es wurde wieder vorgelesen. Eine 70-jährige Zeit des Zerbruchs. Und das ist für mich so ein Sinnbild. Wenn du in den Frieden mit Gott hinein kommen möchtest, ist das keine billige Geschichte. Gott bietet dir Frieden an. In Jesus Christus. Er bereitet den Weg. Die Tür ist offen. Aber du musst vielleicht durch Zerbruch gehen. Durch Demütigung. Vielleicht deine Sünden anerkennen. Vielleicht anerkennen, dass du überhaupt ein Sünder bist. Anerkennen, dass du ihn brauchst. Ich glaube, dass das oft so ist, dass das auch was an Qualität mit unserer Beziehung zu Gott ausmacht, wenn wir wirklich tief gehen in unserer Buße, wenn Gott uns das schenkt und wir dann herauskommen und Vergebung erfahren von unseren Sünden. Das bindet uns manchmal ganz anders an unseren Herrn, als wenn das nur so Luschi, waschi, waschi drüber weg ist. Und dann kommt unsere Beziehung zu dem Nächsten. Auch da soll Frieden herrschen. Das ist ja so im Grunde, wir werden auf den Weg des Friedens geleitet, jaget dem Frieden nach. Wer Frieden in seinem Herzen, wer danach sinnt und trachtet, wer den plant, so, das ist das, was bewegt uns in unseren Herzen. Und da möchte ich vielleicht mal so ein paar Beispiele ganz kurz zum Schluss ansprechen, um da einfach mal so eine Sensibilität, das wissen wir alles, aber ich will es einfach mal ansprechen. Ich denke an Abraham und Lot. Ja, die waren dann südlich vom Toten Meer, hatten die sich dann in der Umgebung von Sodom und Gomorra in diesem Umland niedergelassen und da lebten noch Perisiter und Kanaaniter. Ihr könnt das nachlesen im ersten Buch Mose, Kapitel 13. Also auch andere Stämme. Und die beiden waren da und der Abraham war sehr reich, hatte große Herden. Und der Lot war auch nicht arm, nicht so üppig wie Abraham. Und da steht, das Land war zu klein. Die waren zu groß für dieses Land. Und die stritten sich dann um Wasserstellen und ich weiß nicht was. Die Hirten des Abraham mit den Hirten des Lot kamen sich an die Köppe. Streit, da steht im Hebräischen das Wort Ripp. Ripp heißt nicht nur Zoffen, sondern das heißt auch Rechtsstreit eigentlich. Und dann wird das ganz bezeichnend, dieser Abraham, der war, wenn ihr es noch nicht wisst, der war ein Mann Gottes. der war darauf aus, Frieden zu machen mit seinem Neffen Lot. Er sagte, du, unsere Hirten, die zankt sich. In manchen Übersetzungen steht streiten. Lass doch keinen Streit zwischen uns sein. Wir sind doch Brüder. Denn wir sind Brüder. Lass keinen Streit unter uns sein. Das war ihm so wichtig, dass er bereit war zu verzichten. Es war ihm nicht dann so wichtig, das bessere Land zu haben, was womöglich für seine Herden und für seinen Wohlstand den besseren Abwurf bringt. sondern es war ihm wichtig, Frieden zu halten. Vielleicht auch im Angesicht dieser umliegenden Stämme, der Kanaaniter und Perisiter, die da noch dabei waren. Ne? Da gab's ja, die haben sich auch gegenseitig geschützt. Das lesen wir ja später ja auch, dass der Abraham den Lot befreit hat. Aber es war ihm wichtig, Frieden zu haben. Und wie hat er den erreicht? Er ist dem Streit aus dem Weg gegangen, indem er Frieden gestiftet hat durch Trennung. Er hat gesagt, such dir aus, was du möchtest. Ich werde mich dem anschließen. Und Lot hat sich ausgesucht, was er wollte. Und Abraham hat ihn gewähren lassen. Und hat gesagt, ja, gut, nimm du das Bessere, das offenbar Bessere. Aber Abraham hat das Wertvolle geerntet. Frieden zwischen sich und seinem Bruder, so wie er ihn bezeichnet hat, seinem Neffen Lot. Durch Trennung. Es gibt im Neuen Testament ein ähnliches Beispiel, da wird es vielleicht nicht ganz so deutlich, Paulus und Barnabas, die sich getrennt haben, weil sie sich gestritten haben. Auch da hat er die Trennung letztendlich dazu gebracht, geführt, dass eine Beruhigung da war. Später haben sie nämlich wieder zusammengearbeitet. Vielleicht noch ein Punkt der Vergebung, was da ganz wichtig ist, um Frieden zu stiften, und der Versöhnung. Josef, ganz bekanntes Beispiel, will ich jetzt hier nicht ausbreiten. Josef hat aktiv seinen Brüdern vergeben. Da war kein Suchen der Brüder nach Josef. Die wussten ja auch gar nicht, dass er noch lebt. Da war kein Trachten danach, vergib uns. Der in seinem Herzen bewegt war, war Josef. Er war in der Lage, Frieden zu stiften durch Vergebung. Das Unrecht, was an ihm geübt wurde, konnte er vergeben. Zum Wohle seiner Brüder. Zum Wohle für diese Beziehung untereinander und auch für die Beziehung zu seinem Vater. Bei Jakob ist es ganz andersrum. Jakob hat seinen Bruder Esau heftigst betrogen. Um das Erstgeburtsrecht und um den Erstgeburtssegen. Und das hatte beide eine ganz große Bedeutung damals. Mit geistlicher Auswirkung. Jakob hat ihn betrogen, ging dann weg, hat seine beiden Frauen geheiratet, hat Wohlstand erworben und wurde zurückgeführt in seine Heimat. Und wenn du diese Geschichte mal liest, im ersten Buch Mose 32, könnt ihr das nachlesen, wie Jakob sich vorbereitet. Ich weiß nicht, er war mindestens 14 Jahre weg gewesen. Eine lange Zeit. Aber als er daran dachte, ich gehe zurück zu Esau, war sofort dieses Schuldbewusstsein da. Ich habe ihm Unrecht getan. Der wird mich töten. Rache. Der wird mich töten. Und dann bringt er ihm Geschenke und will ihn milde stimmen. Aus dieser Furcht, ich begegne ihm und er wird mich töten. Weil ich habe Schuld auf mich geladen. Er hat Unrecht durch mich erlitten. Und wie reagiert Esau? Ganz anders. Esau reagiert friedfertig. Mit Vergebung. Aber das, was Jakob hier auszeichnet, ist, er stand zu seiner Schuld, erkannte sie an und suchte Vergebung. Er suchte Vergebung. Er suchte den Frieden. Und er war herzlich glücklich, als dieser Frieden dann da war. Und so gibt es manche Bibelstellen, so das sind so die wichtigsten für mich, aber manches andere, was vielleicht auch noch wichtig ist im Frieden. Und ich mache damit aber jetzt an dieser Stelle Schluss, sonst wird die Predigt zu lang. Ich ende mit diesem Vers aus Lukas 1. Und ich füge da mal hinzu. Von Jesus sagt Zacharias, dass er das aufgehende Licht aus der Höhe ist, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Der Herr segne uns mit Frieden. Vater, und ich danke dir dafür, dass du Frieden unter uns gestiftet hast, dass wir in Frieden mit dir sein dürfen, dass wir in Frieden mit unseren Nächsten sein dürfen, dass wir in unserem Land in Frieden leben. Herr, und ich bete, dass du uns friedfertige Herzen schenkst, in der Beziehung zu dir, dass wir dich achten und ehren, dass wir das verstehen können, Herr, danach handeln können, und auch in den Beziehungen untereinander, Herr. Lass deinen Frieden unter uns wohnen, Herr. Erhebe du dein Angesicht über uns und sei du uns gnädig und segne uns, Herr. Und gib du uns deinen Frieden, Herr, so wie wir ihn jetzt brauchen. In Jesu Namen. Amen.